Gelobet sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Mit dem Wochenspruch aus Psalm 66 darf ich euch alle heute Morgen ganz herzlich zum Gottesdienst begrüßen. Es ist der 5. Sonntag nach Ostern und trägt den kirchlichen Namen Rogate, was so viel bedeutet wie betet. Ganz besonders begrüßen darf ich unseren Prädikanten Thomas Götz. Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Könntest du eigentlich schon fast nach Medenbach ziehen, gell? Wir würden uns freuen und wir nehmen dich gerne auf. Also danke für deinen Dienst. Dann einen herzlichen Gruß an Herrn Wendland, unseren Organist, der Frau Lommel vertritt. Vielen Dank auch für Ihren Dienst. Bei der Gelegenheit, ich hoffe, dass Frau Lommel sich das vielleicht im Internet mal anhört, den Gottesdienst, ganz herzliche Genesungswünsche an Frau Lommel, die, vielleicht weiß der eine oder andere, dass gestürzt ist und seitdem krank ist. Gut, Folgendes habe ich abzukündigen. Am Montag um 15.30 Uhr, trifft sich die CVJM-Krabbelgruppe Minimäuse hier in Medenbach. Um 19.15 Uhr ist hier in Medenbach Gebetskreis und um 20 Uhr trifft sich in Medenbach der Kirchenchor. Am Mittwoch um 19 Uhr ist Kirchenvorstandssitzung in Breitscheid. Donnerstag, der Himmelfahrtstag, dazu ganz herzliche Einladung zum Kirchspielgottesdienst mit dem CVJM am Himmelfahrtstag um 11 Uhr an der Medenbacher Grillhütte. Da besteht die Möglichkeit zum Grillen, aber wie immer Grillgut und Geschirr bitte selber mitbringen. Am Freitag um 9 Uhr Bibelwalking, Treffpunkt Hofgut Neustadt mit unserem Pfarrer im Ruhestand Horst Martin Starnke. Und 17.30 Uhr in Breitscheid trifft sich die CVJM Jungschar. Für Sonntag ganz herzliche Einladung zu den Gottesdiensten um 9.30 Uhr in Breitscheid und um 11 Uhr in Medenbach, die Dekan im Ruhestand Ulrich Reichert mit uns feiern wird. Die Kindergottesdienste treffen sich am kommenden Sonntag jeweils um 11 Uhr in Breitscheid und in Medenbach. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag war für die kirchenmusikalische Arbeit der EKHN erbeten und betrug 44 Euro. Für die eigene Gemeinde betrug die Kollekte 2 Euro. Ganz herzlichen Dank für alle Spenden und Gott segne die Verwendung der Gaben und die Gebenden. Die heutige Kollekte erbitten wir für die eigene Gemeinde. Dann nochmal, wie ich es eigentlich die letzten Wochen auch immer abgekündigt habe, bitte nutzt unseren Briefkasten hier vor der Tür, besonders für Gebetsanliegen. Wenn ihr jemanden habt, für den wir beten sollen im Gebetskreis, dann legt uns einfach einen Zettel in den Briefkasten. Das kann ruhig anonym sein. Tragt euer Gebetsanliegen in schriftlicher Form vor, werft es in den Briefkasten, wir nehmen es raus und nehmen es mit, montags immer in den Gebetskreis. Und dann werden wir die Gebetsanliegen auch vor den Herrn legen. Dann nochmal Dekanatskirchentag, 12. 13. 9. in Herborn. Ich kündige es auch jede Woche ab. Die Helferliste hängt draußen. Da könnt ihr schauen, was alles an Helfern benötigt wird, beziehungsweise welche Tätigkeiten ausgeübt werden können. Vom Griller bis zum Märkchenverkäufer, da ist alles gefragt. Bitte schaut in die Liste und tragt euch ein oder nehmt euch dann Zettel. Da sind noch Zettel, da könnt ihr euch eintragen und dann in den Briefkasten werfen. Also meldet euch dafür. Es wäre schön, wenn wir mit der Kirche da auch vertreten wären. Soweit meine Abkündigung. Wir singen jetzt das erste Lied. Das Lied 327. Und zwar die Strophen 1 bis 4. Also nicht 1 und 4, sondern 1 bis 4.
Thank you. auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Ich freue mich auch immer, hier bei euch Gottesdienst halten zu dürfen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der dich in seiner Liebe und Treue stets begleitet. Amen. Wir wollen Gott anbeten mit den Worten des Psalm 96, das ist die Nummer 738, und ich bitte euch, die eingerückten Verse zu übernehmen. Singet dem Herrn alle Welt, singet dem Herrn ein neues Lied, singet dem Herrn alle Welt. Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Sagt unter den Heiden, der Herr ist König, er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt, er richtet die Völker recht. Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist, es sollen jauchzen alle Bäume im Walde. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Kommt, lasst uns diesen Herrn anbeten. Und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Herr, ich komme vor dich, um mich ganz zu öffnen. Ich lege alles ab, was mich belastet, und richte meinen Blick auf dich. Meine Sorgen, meine Ängste, meine Schuld und die Last meiner Fehler gebe ich in deine Hände. Erbarme dich über mich und nimm all das, was mich quält. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Christe, erbarme dich, Herr, erbarme dich über uns. So spricht der Herr, dein Gott, zu dir, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Lob singet dem Herrn, erhebet seinen Namen. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Frieden, wenn ein Wohlgefallen. Der Herr sei mit euch. Wir hören jetzt die Schriftlesung.
Ich lese aus Matthäus 6, die Verse 5 bis 15. Benutzt habe ich dazu die gute Nachricht. Wenn ihr betet, dann tut es nicht wie die Scheinheiligen. Sie beten gern öffentlich in den Synagogen und an den Straßenecken, damit sie von allen gesehen werden. Ich versichere euch, sie haben ihren Lohn bereits bekommen. Wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Wenn ihr betet, dann leiert nicht die Gebetsworte herunter wie die Heiden. Sie meinen, sie könnten bei Gott etwas erreichen, wenn sie viele Worte machen. Ihr sollt es anders halten. Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Und so sollt ihr denn beten. Unser Vater im Himmel, mach deinen Namen groß in der Welt. Komm und richte deine Herrschaft auf. Verschaff deinem Willen Geltung, auf der Erde genauso wie im Himmel. Gib uns, was wir heute zum Leben brauchen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir allen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Lass uns nicht in die Gefahr kommen, dir untreu zu werden, sondern rette uns aus der Gewalt des Bösen. Wenn ihr den anderen vergebt, was sie euch angetan haben, dann wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den anderen nicht vergebt, dann wird euer Vater euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Hier endet die Lesung. Herr, dein Wort sei meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Wir wollen gemeinsam unseren christlichen Glauben bezeugen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen das Lied 625, die Strophen 1 bis 3. Wir strecken uns nach dir. Selig sind, die Gottes Liebe begreifen und von dieser Liebe zunehmend ergriffen und folgenreich verändert werden. Liebe Gemeinde, es gibt im geistlichen Leben kaum etwas, das so kostbar und gleichzeitig so belastend sein kann, wie das Verständnis des Gebets. Für manche Menschen ist Beten Trost, für andere ist es Druck. Für einige Menschen ist es Heimat. Für andere Menschen ist es wieder das ständige Gefühl des Nichtgenügens. Gerade Christen tragen oft so eine Angst in sich: Ich bete nicht genug. Oder vielleicht bete ich nicht intensiv genug. Manche denken sogar, wenn nur genug Menschen lange genug beten, dass dann Gott auch erhören wird. Und oft steckt hinter solchen Gedanken ein Gottesbild, das tiefer reicht, als wir es zunächst merken. Nämlich ein Bild von einem Gott, der eher wie ein distanzierter Richter ist, den ich erweichen müsste, damit er mir gut zugetan ist und mir Bitten erfüllt, meine Gebete erhört. So nach der Art, als hinge Gottes Nähe und Gottes Wohlwollen von meiner Intensität, von meiner geistlichen Kraft ab. Als müsse man nur genügend geistliche Energie erzeugen, um diesen Gott zu bewegen. Nicht zufällig steht dieser Predigttext heute zu dem Sonntag mit dem Namen Rogate, betet. Und Jesus spricht diese Worte nicht, um uns noch mehr anzutreiben, sondern um uns das richtige Verständnis des Gebets zu eröffnen. Der Sonntag Rogate dreht sich also nicht darum, dass wir noch mehr geistlich leisten müssten, sondern er lädt uns dazu ein, dass wir in die Beziehung zu unserem Vater kommen, dass wir zu Gott treten mit allem, was in unserem Leben vorgeht. Mit Freude, mit Dankbarkeit, aber auch mit Leid, mit Trauer, mit all dem Schweren, mit unseren Enttäuschungen, mit unserer Wut, mit unserem Groll. Alles dürfen wir in die Beziehung zu diesem Gott mit einbringen. Wir befinden uns bei diesem Text mitten in der Bergpredigt. Die Menschen sitzen vermutlich an den Hängen um den See Genezareth herum und lauschen Jesu Worten. Viele Menschen sind gekommen, Frauen, Tagelöhner, Kranke, religiöse Menschen, Menschen voller Hoffnung, aber vielleicht auch Menschen, die unter religiösem Druck leiden. Und Jesus beginnt nun mit etwas Erstaunlichem. Er malt nicht irgendeine Technik des Gebets auf. Er redet nicht darüber, wie man besondere Gefühle oder sonst etwas beim Gebet bekommt, sondern er rückt in das Zentrum des Gebets hinein, indem er deutlich macht, was geschieht eigentlich, wenn ein Mensch betet und wie ist Gebet denn wirklich zu verstehen. Denn zu der Zeit Jesu war das religiöse Leben sehr auf das Sichtbare nach außen fixiert. Es gab festgelegte Gebetszeiten. Es gab gewisse Gebetsformeln, vorgeschriebene Wiederholungen. Vieles davon war nicht grundsätzlich falsch. Aber Jesus deckt etwas auf, das bis heute aktuell geblieben ist. Dass nämlich selbst der Mensch das Gebet benutzen kann, um sich selbst darzustellen. Ja, vielleicht sogar auch Gott irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Und genau in diese Situation hinein spricht Jesus diese Worte. Befreiende Worte, die keinen Druck erzeugen. Die Worte, die das Wesen des Gebets in ein neues Licht stellen. Worte, die nicht zu Druck und Zwang und Krampf führen, sondern die entlasten. Denn Gebet ist im tiefsten Sinne nicht eine religiöse Leistung, die ich bringe, sondern sie ist Beziehung. Gebet ist Beziehung. Und es geht nicht im Gebet darum, einen fernen Gott, der mir nicht liebevoll zugewandt ist, zu erweichen, sondern wieder mir bewusst zu werden, dass Gott mein liebender Vater ist, der längst alles weiß, was wir brauchen. Verse 5 bis 6. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir vergelten. Jesus beginnt hier mit einer Warnung. Nicht mit einer Warnung vor dem Gebet an sich, sondern vor einer bestimmten Haltung. Das griechische Wort, das hier für Heuchler benutzt wird, meint eigentlich einen Schauspieler, jemand, der eine Rolle spielt, der etwas vorgibt. Und genau das kann im Glauben geschehen und war damals auch der Fall, dass eine nach außen gelebte Frömmigkeit dargestellt wurde und innen vom Herz her war man ganz weit weg von Gott. Die religiösen Leiter der damaligen Zeit, sie liebten es, in der Öffentlichkeit zu beten. Sie liebten es, was das für eine Wirkung ihrer Frömmigkeit wohl auf das Umfeld haben muss. Und Jesus sagt gar nichts gegen das öffentliche Gebet an sich, denn er hat ja selbst öffentlich gebetet. Aber er rückt das Gebet zum richtigen Punkt hin, nämlich, dass es nicht um einen Ort geht, sondern um das Herz des Betenden. Er macht deutlich, dass der Mensch selbst die Fähigkeit hier besitzt, Gott noch zu benutzen, um sich selbst groß darzustellen. Und das ist sehr aktuell geblieben. Denn auch heute kann Gebet zu einer geistlichen Selbstdarstellung werden. Nicht nur sichtbar vor anderen Menschen, sondern auch innerlich. Manchmal bauen Christen vielleicht ganz unbewusst ihre geistliche Identität darauf auf, wie lange sie beten, wie intensiv sie beten oder indem sie ihre disziplinierte Frömmigkeit darstellen. Doch Jesus führt das Gebet zurück an den Ort, der wichtig ist, in die Beziehung zum Vater. Gehe in dein Kämmerlein. Damit ist jetzt nicht ein spezieller Ort, Raum gemeint, sondern Jesus drückt hier auf, dass wir wahrhaftig beten sollen. Einen Ort, an dem kein religiöses Schauspiel nach außen möglich ist. Ein Ort, wo wir ganz alleine mit unserem Gott sind. Und genau dort beginnt echtes Gebet. Denn Gott liebt Wahrhaftigkeit und er möchte keine religiöse Inszenierung. Keine frommen Worte. Er möchte nicht, dass wir durch die Blume geschönt ihm etwas sagen, sondern er sucht wahre Anbeter. So sagt es auch Jesus etwas später in Johannes 4, Vers 24. Die wahren Anbeter werden Gott anbeten im Geist und in der Wahrhaftigkeit. Kein religiöses Inszenieren, keine Show, sondern Wahrhaftigkeit. Mit allem, was in uns steckt. Mit dem Hellen und mit dem Dunklen. Und gerade die Psalmen, liebe Gemeinde, zeigen uns so eindrücklich, dass Menschen nicht nur dabei stehen bleiben, Gott schöne Worte darzulegen, sondern sie lassen ihren ganzen Schrott ihrer Seele ungeschönt bei Gott raus. Wer einmal Psalm 109 liest, einer der brutalsten Psalmen überhaupt, der kann erkennen, was in Menschen vor sich geht und sie mit diesen Gedanken zu Gott kommen. Aufrichtig sind. Dass der Beter dort so einen Hass gegen seinen Feind hat, dass er ihm alles Böse an den Hals wünscht. Seine Kinder sollen weise sein, seine Frau soll einsam sein, seine Nachkommen sollen ausgerottet werden. Der Gläubiger soll alles nehmen, er soll krank werden. So redet ein Mensch zu Gott, wahrhaftig, aufrichtig, nicht geschönt, sondern ehrlich, wie es ist. Psalm 88 endet fast ohne sichtbaren Trost. Der Beter wird verrückt an Gott. In Psalm 13 schreit der Beter zu Gott, jetzt wach endlich mal auf, du schlafender Gott, und tue was in meinem Leben. Das ist, was Gott möchte. Wahrhaftigkeit. Und vielleicht haben wir es selbst im Gebet, aber auch in unseren Gemeinschaften verlernt, klagen zu dürfen. Dass wir eher groß geworden sind in dieser Frömmigkeitsvorstellung, alles, was negativ ist, wird runtergeschluckt. Ein Christ darf doch keine negativen Gedanken haben. Er darf doch nicht so böse Gedanken haben, dass er seinem Nächsten den Tod wünscht. Doch, wir müssen dorthin kommen, wieder klagen zu lernen. Vor Gott alles rauszulassen, Natürlich nicht da stehen zu bleiben, aber es muss raus. Und wenn es nicht rauskommt, dann passiert genau das, was in Psalm 32 steht. Wo David betet, als ich all meine Schuld und alles, was ich getan habe, verschwieg, sprachen meine Gebeine. Und Luther übersetzt es passend, als ich schwieg, sprachen meine Organe. Die neuere Medizin hat es Gott sei Dank wieder im Blick. Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen psychischer Gesundheit, zwischen dem, was in unseren Gedanken vor sich geht und in unseren Gefühlen und unserer organischen Gesundheit. Wie viele Menschen wundern sich, warum sie Magenprobleme, warum sie Rückenprobleme, warum sie das Herz haben, obwohl sie doch ganz gesund leben. Und viele merken gar nicht, dass es die Lasten sind, die sie mit sich rumtragen. Alles runterschlucken, in sich hineinfressen. Und dann wird dieses Negative krank machen. Krank an Körper, krank an Psyche. Verse 7 bis 8. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn darum bittet. Hier berührt Jesus einen weiteren tiefen Irrtum des Menschen. Die Heiden der damaligen Zeit, die andere Götter verehrten, sie lebten nach der Vorstellung, dass die Götter durch bestimmte Formeln, durch regelmäßige Gebetswiederholungen, durch irgendeine Taktik und Technik beeinflussbar wären. Und das Interessante ist, und das Tragische, dass diese heidnische Einstellung auch in unserem Christentum Einzug genommen hat. Dass nämlich zum Beispiel Christen meinen, Gott erhört mein Gebet eher, wenn ich noch mit anderen gemeinsam bete. Je mehr bete, umso besser. Je länger, umso erfolgreicher. Je mehr Glaubenskraft und Gefühle ich beim Beten habe, umso eher wird Gott mir doch helfen und mich erhören. Natürlich spricht die Bibel davon, dass wir beharrlich beten sollen. Natürlich spricht die Bibel davon, dass wir in Gemeinschaft füreinander und die Welt beten sollen. Natürlich darfst du 20 Minuten beten, wenn dir viel auf der Seele liegt. Aber die Bibel macht nirgendwo deutlich, ja sie widerspricht ihr sogar, dass Gottes Handeln mechanisch von der Menge der Betenden, von der Länge des Gebets oder von der Intensität deiner Glaubensstärke abhängig sei. Sie ist allein von Gottes Liebe, von seiner Treue, von seinem Wohlwollen abhängig. Er schenkt dir gerne etwas, das dir gut tut. Es ist nicht immer das, was wir erbeten, aber er ist für dich und er will dich beschenken. Andererseits wird es nämlich bedeuten, wenn es so wäre, dass die Zahl der Betenden, die Dauer des Gebets und die Intensität des eigenen Glaubens dafür verantwortlich wären, dann hätten wir es nicht mit einem bedingungslos, voraussetzungslos liebenden Gott zu tun. Dann hätten wir es mit einem Gott zu tun, der wie ein Mensch ist, wo ich betteln muss, wo ich erklären muss, wo ich bis ins Tiefste mich offenbaren muss, warum ich das haben will, um ihn endlich zu erweichen. So ist Gott nicht. Ganz im Gegenteil, Jesus sagt, euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn darum bittet. Was für ein unfassbarer Satz. Das heißt, Gebet hat gar nichts damit zu tun, Informationsweitergabe an Gott. Psalm 139 sagt, Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es längst. Bevor ein Wort auf meiner Zunge ist, kennst du es schon längst? Jetzt könnten wir natürlich fragen, wenn das alles so ist, warum beten wir denn überhaupt? Warum sollen wir denn beten, wenn Gott doch eh schon weiß, was ich in 3 Wochen um 15 Uhr vielleicht bete? Wir beten nicht aus dem Grund, um einen widerwilligen Gott umstimmen zu müssen. Wir beten auch nicht deswegen, weil wir Gott weich machen müssten, als hätte er Minderwertigkeitskomplexe und müsste uns nur lang genug hören, damit er sich gut fühlt und uns dann beschenkt. Wir beten, weil Reden mit Gott Beziehung ist, so wie Menschen auch untereinander reden. Das Gebet ist Beziehung mit Gott und Gott freut sich über Beziehung. Wie wäre es wohl, wenn wir mit unseren Partnern und Partnerinnen nicht mehr reden würden? Reden ist Beziehungsleben. Im tiefsten Sinne ist Gebet natürlich kein Reden, sondern im tiefsten Sinne meint Gebet ein sich bewusst werden der Liebe Gottes, über das Evangelium nachdenken, über das, was er für uns sein will. Darin zu ruhen. Aber es gibt noch einen entscheidenden, wichtigen Punkt zum Gebet. Nämlich, das Gebet zeigt nicht nur Gott unser Herz, das er ja eh längst kennt, sondern Gott kann uns unser eigenes Herz zeigen. Wenn du aufrichtig betest und deine eigenen Worte hörst, dann spricht Gott öfter durch deine eigenen Worte zu dir, indem er dir deutlich macht, was in dir vorgeht. Was dich bestimmt, wo deine tiefsten Sehnsüchte sind, woran dein Herz festhält. Wenn du zum Beispiel permanent für einen Lottogewinn betest, dann kannst du selbst erkennen, oha, mein Herz hängt ja doch sehr am Geld, sonst würde ich dich ständig darum bitten. Das heißt, wir sprechen nicht nur zu Gott im Gebet, sondern wir erkennen, wenn wir wahrhaftig sind, wie wir zu Gott stehen, was unseren Alltag bestimmt, was unsere Träume sind, unsere Ängste, unsere Sehnsüchte. Unser Gebet offenbart auch, wie wir Gott sehen. Ob wir ängstlich beten, aus Angst, als wäre er ein unnahbarer, ferner Richter, oder ob wir vertrauensvoll beten, wie Jesus es selbst lebt und uns gezeigt hat, indem wir wissen, es ist der liebe Papa, der im Himmel ist und der alles längst weiß und kennt. Und wenn man aufrichtig einmal betet und wirklich mal alles rauslässt, was in einem ist, dann wundert man sich, wie viel Ballast im eigenen Leben noch vorkommt. Dinge, die vielleicht Jahrzehnte her sind, die dich bis heute noch bestimmen. All das darf vor Gott ausgesprochen werden. Und deswegen macht Jesus deutlich, wie wichtig ehrliches Gebet ist. Wahrhaftig vor Gott sein. Nicht, weil Gott das nötig hätte. Er kennt es längst, sondern weil wir es nötig haben. All das bei Gott rauszulassen, was wirklich in uns vorgeht. Nicht durch die Blume hindurch, sondern so, wie wir gerade fühlen. Und selbst wenn wir Gott anschreien, ihn anklagen, uns über ihn ärgern, Hass auf andere Menschen haben, dass wir sagen, ich wünsche dem den Tod und die Pest an den Hals. Alles sollen wir bei Gott rauslassen. Denn wenn wir es runterschlucken oder verleugnen, dann macht es uns krank. Alles rauslassen, unsere Enttäuschung über Menschen, unsere Enttäuschung über uns selbst, ja auch unsere Enttäuschung über Gott, dass er uns vielleicht Dinge verwehrt hat, nach denen wir uns so lange schon sehen, oder dass er Dinge zugelassen hat, die wir nie wollten. Er steht da mit offenen Armen und sagt, bring es doch mir, ich will dir die Last abnehmen. Verse 9 bis 13, darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel. Das Vaterunser ist kein magisches, mechanisches Gebet zum Herunterleiern, sondern dieses Gebet offenbart das gesamte Herzen Gottes und den Fokus auf das richtige Verständnis von Gebet. Und es fängt sofort schon positiv an. Unser Vater, nicht widerwilliger Herrscher, nicht distanzierter Gott, sondern Vater, dein lieber Papa. So wie es Jesus sagt, Abba, lieber Vater. Jesus führt seine Zuhörer und Jünger in dieselbe Beziehung zu Gott hinein, die er mit ihm lebt. Geheiligt werde dein Name. Gebet beginnt mit Gott selbst. Nicht mit unseren Sorgen, sondern mit unserer Ausrichtung auf Gott, dem wir all unsere Sorgen mitteilen dürfen. Und wenn dir dieser Gott immer größer wird, dann verlieren auch die Sorgen, Ängste und Zweifel an Macht in deinem Leben. Dein Reich komme. Hier macht uns Jesus deutlich, dass Gebet nicht darin besteht, dass wir Gott darum bitten sollen, dass er unsere Pläne und unsere Ziele durchsetzt. Natürlich dürfen wir alle unsere Ziele und Wünsche ihm sagen, ihn darum bitten und vieles gönnt er uns auch. Aber Jesus macht deutlich, dein Wille geschehe in meinem Leben. Und wenn ich weiß, dass Gott nur Gutes für mich im Sinn hat, nur Heil, selbst wenn es dabei durch Dunkelheit geht, die er nicht erwirkt, dann kann ich viel befreiter beten, dein Wille geschehe, auch wenn ich nicht alles verstehe. Dein Reich komme. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wie schlicht Jesus hier beten lehrt. Kein Größenwahn, keine religiöse Überhöhung, sondern gib uns unser tägliches Brot heute. Gott sieht, dass du Konkretes in deinem Leben brauchst. Ihm ist es bewusst. Und bemerkenswert ist, Jesus lehrt uns das Beten für das tägliche Brot heute. Nicht für die Sorgen aller kommenden Jahre auf einmal. Nicht für alle möglichen Katastrophen und Szenarien, die wir uns oft ausmalen und die uns das heute klauen. Gerade darin liegt eine tiefe Weisheit. Denn wie oft erkennen wir es bei uns selbst, dass wir es gar nicht schaffen, im Heute zu leben und das Heute zu genießen. Entweder hängen wir in der Vergangenheit fest oder wir machen uns Sorgen über die Zukunft. Und verlieren das Heute aus dem Blick. Gott muss dir nicht jetzt schon die Kraft für dein Ableben geben. Gott muss dir jetzt noch keine Gnade schenken für das, was in 20 Jahren einmal ist. Seine Gnade ist heute, heute für dich da. So wie er in der Wüste das Manna nur für einen Tag gab und man es nicht aufbewahren konnte, weil es schlecht wurde. Gott sagt dir, mach dich doch nicht verrückt um die Zukunft, sondern lebe im Heute, im Bewusstsein, dass der morgige Tag, wenn er da ist, wieder ein Heute ist, an dem ich derselbe bin, der sich um dich sorgt. Das sagt er nicht, weil die Zukunft unwichtig wäre oder dass wir nicht auf eine gesunde Art Vorsorge betreiben sollten, sondern er macht es deutlich, der Mensch ist nicht dazu geschaffen, alle möglichen Lasten, die durch unseren Kopf gehen, jetzt schon tragen zu können. Sondern dann, wenn es soweit ist, dann will Gott dir helfen. Dann will er dich hindurchtragen. Du musst dir jetzt noch nicht ausmalen, was mal geschehen könnte, wenn es überhaupt geschieht. Sondern Gott hat dir versprochen, heute bin ich da. Heute gebe ich dir das, was du brauchst. Vergib uns unsere Schuld. Gebet führt immer wieder zurück zum Evangelium. Wir leben nicht aus unserer eigenen Gerechtigkeit, sondern aus Liebe, Gnade und Vergebung. Und wenn wir die empfangen haben, dann sollen wir sie auch weitergeben. Führe uns nicht in Versuchung. Hier begegnet uns die tiefe Ehrlichkeit des Glaubens, die nämlich deutlich macht, du hältst dich selbst nicht bei Gott. Er hält dich. Er trägt dich. Du musst ihn nicht tragen. Und hier geht es nicht darum, dass wir darum beten, dass Gott uns nicht in Versuchung führt. Denn Jakobus 1, Vers 13 macht deutlich, dass Gott überhaupt nicht zum Versuchung zum Bösen führt. Hier ist die Rede von einer anderen Versuchung. Nämlich von der Versuchung, die Adam und Eva schon im Garten Eden erlebten, sollte Gott gesagt haben. Die Zweifel. Und so drückt es nämlich auch Christoph Zehender in seinem Lied im EG Plus 54 unser Vater aus. wo er dann singt: Nimm Gedanken des Zweifels und der Anfechtung fort. Mache uns frei von dem Bösen, dem Widersacher Gottes, der Zweifel in uns sehen will, durch dein mächtiges Wort, durch das Bewusstsein deiner Liebe, deiner Vergebung. Verse 14 bis 15. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn wir die Liebe Gottes mehr und mehr verstehen, dann müssen wir gar nicht aufgefordert werden, anderen zu vergeben. Was heißt denn Vergebung? Vergebung heißt, dass du dein Verhalten nicht davon abhängig machst, was ein anderer dir zufügt an Negativen, sondern dass du ihm liebevoll, freundlich weiter gegenüber bleibst. Wenn du Gottes Liebe immer mehr in dein Leben erkennst, sie dich immer mehr bestimmt, dann hinterlässt er Spuren. Seine Liebe bleibt nicht folgenlos. Sie wird dazu führen, dass du immer mehr in den Prozess hineinkommst, auch anderen zu vergeben. Und was ist mit dieser Aussage, wenn wir nicht vergeben, vergibt uns Gott auch nicht? Das ist natürlich nicht so wörtlich gemeint, wie wir es verstehen, sondern es macht genau das deutlich. Wenn du Gottes Liebe nicht erkennst, seine Vergebung nicht, was geschieht denn dann in dir? Da gehst du selbst mit dir hart um. Und wenn du mit dir selbst hart umgehst, wirst du auch mit den Fehlern anderer hart umgehen. Das heißt, es ist ein Wechselspiel. Wenn du die Vergebung Gottes mehr verinnerlichst, dann wirkt sie in dir auch, dass du mehr Vergebung lebst. Erkennst du Gottes Liebe und Vergebung gar nicht, geschieht auch nichts in deinem Leben und in dem Leben anderer. Liebe Gemeinde, diese Passage über das Beten hat deutlich gemacht, was Gott sich wirklich wünscht. Und es offenbart, wie oft auch wir vielleicht Gebet als lästige Pflicht empfinden mögen. Oder als Muss, als würde Gott sonst nicht helfen. Als wäre Gebet eine Notwendigkeit, damit Gott anderen Menschen hilft. Nein, Jesus zeichnet ein ganz anderes Bild. Der Vater ist längst da. Der Vater liebt längst. Der Vater ist für andere längst da und weiß, was sie brauchen. Gebet ist keine religiöse Pflicht, die Gott von dir verlangt, sondern die Einladung, dich mit deinem gesamten Leben, mit allem, was in dir vorgeht, diesem Gott, der dich liebt, immer wieder anzuvertrauen. Deswegen sagt der Apostel Paulus auch in 1. Thessalonicher 5,17, betet unablässig. Betet ohne Unterlass. Damit meint er nicht, dass wir den ganzen Tag Worte reden sollen zu Gott, sondern dass wir unser gesamtes Leben in die Beziehung zum Vater stellen. Alles mit ihm teilen. Alles, was in dir vorgeht. Wie oft können wir anderen Menschen sagen, was in uns vorgeht? Da nehmen wir kein Blatt vor den Mund, da fallen auch mal Schimpfwörter oder böse Gedanken. Warum lassen wir das denn bei unserem Gott eigentlich nicht raus? Er sieht es doch längst. Er kennt es. Und er verdreht nicht die Mundwinkel, nicht die Augen. Er ist nicht angewidert. Er ist nicht enttäuscht. Und er macht dir auch erst recht keinen Vorwurf. Sondern er ruft dir zu, komm doch mit diesem Schrott endlich zu mir. Lass es bei mir raus. Wie du fühlst in deinen Worten, mit all deiner Aggression. Bei mir ist es gut aufgehoben. Und dann kann Heilung in uns geschehen, wenn wir es bei Gott rauslassen. Das heißt nicht, dass nach dem Amen alles gut ist, aber dass Gott in einem Prozess dich heilen wird. Und immer wieder, wenn es in dir hochkommt, darfst du es in den Himmel schreien. Darfst es Gott bringen. Er wird nicht müde zu hören. Er sagt nicht, jetzt kommt die schon wieder, jetzt kommt der schon wieder damit. Sondern er freut sich, dass du ihn beim Wort nimmst und mit ihm alles teilst. Und so dürfen wir am Ende vielleicht das Einfachste, aber auch das Schwerste aus dieser Passage erkennen. dass wir überhaupt nicht religiös, anständig, fromm vor Gott beten müssen, sondern dass wir wahrhaftig sein dürfen. So wie du bist. Alles, was dich belastet, bringe es deinem Gott. Er steht mit offenen Armen der Liebe da. Und er weiß, dass sonst alles dich zerstört, dass es wie ein Krebsgeschwür in dir wuchern wird, dass es dir die Freude am Leben nimmt, die Freude sogar am Glauben rauben kann. Lass all den Schrott bei ihm raus und sei dir seiner Liebe sicher. Nichts und niemand kann dich von seiner Liebe trennen. Amen. Wir singen das nächste Lied, 621, die Strophen 1 bis 3, ins Wasser fällt ein Stein. Ich möchte noch gemeinsam mit uns beten. Lieber himmlischer Vater, lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen, nicht als Fremde, nicht als Menschen, die dich erst überzeugen müssten, sondern als geliebte Kinder, die eingeladen sind, vor dir zu leben. Danke, dass du uns längst kennst, noch bevor wir überhaupt ein Wort aussprechen. Danke, dass deine Liebe nicht von der Stärke unserer Frömmigkeit abhängt, sondern allein von deiner Gnade und Treue. Herr, wir bitten dich für alle Menschen, denen das Beten schwer geworden ist. Für diejenigen, die innerlich erschöpft sind. Für diejenigen, die nur noch Leere empfinden. Für diejenigen, die meinen, ihre Worte würden den Himmel nicht mehr erreichen. Begegne du ihnen neu mit deiner Nähe, und lass sie erkennen, dass du auch die schwächsten Gebete hörst. Wir bitten dich für Menschen, die unter religiösem Druck leiden. Für alle, die ständig das Gefühl haben, nicht genug zu glauben, nicht genug zu beten, nicht genug zu sein. Befreie sie von falschen Bildern eines fernen oder harten Gottes und lehre sie, dich als liebenden Papa zu vertrauen. Herr, wir bitten dich für alle, die ihre Schmerzen tief in sich verschlossen haben, die alles schlucken, für Menschen voller Angst, Wut, Enttäuschung oder Trauer, für diejenigen, die fälschlicherweise gelernt haben, ihre Seele zu verstecken. Schenke ihnen den Mut, vor dir angstfrei wahr zu werden. Lass sie erfahren, dass sie bei dir nichts vorspielen müssen und dass selbst ihre Klage bei dir einen Ort hat. Wir bitten dich für unsere Gemeinden und Kirchen. Bewahre uns davor, Frömmigkeit zur Selbsterstellung zu machen. Lehre uns ein ehrliches, demütiges und lebendiges Beten. Lass uns Menschen sein, die nicht nur religiöse Worte sprechen, sondern mit ihrem ganzen Leben vor dir ehrlich leben. Wir bitten dich für alle Kranken, Einsamen und Belasteten, für Menschen in seelischer Not, für Trauernde, für Überforderte, für alle, die nachts wach liegen und keinen Frieden finden. Sei du ihnen nahe in ihrer Dunkelheit und schenke ihnen Trost und Hoffnung. Und Herr, wir bitten dich auch für diese Welt voller Unruhe, Angst und Gewalt, für die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft, für alle Orte des Krieges, des Hasses und der Ungerechtigkeit. Erbarme dich über diese Welt und lass dein Reich und dein Willen sichtbar werden. Und lehre du uns selbst immer wieder neu, unser ganzes Leben vor dir zu führen, alles mit dir zu teilen, Freude und Leid, Dankbarkeit und Klage. Wir wollen gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen zum Abschluss das Lied 590, die Strophen 1 bis 3. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Thank you. Ich möchte uns noch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr schenke dir den Mut, vor ihm wahrhaftiger zu werden. Er tröste dich in all deiner Anfechtung. Er lehre dich, nicht aus Angst vor ihm zu leben, sondern im Bewusstsein seiner Liebe. Er lasse dich immer tiefer erkennen, dass du sein geliebtes Kind bist. Er nehme dir, was dich festhält und quält, und schenke dir, was dich frei macht. Erlöse, was dich bindet, und stärke dich dort, wo du schwach bist. Ertrage dich dort, wo du nicht mehr tragen kannst, und gebe dir Ruhe, wo dein Herz unruhig ist. Und so segne und behüte dich dieser Gott. Er lasse sein Angesicht über dir leuchten und er schenke und bewahre dir seinen Frieden. Amen. Amen.